ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Die Rückkehr des Kolonialismus in der digitalen Moderne. Ich spreche mit dem Tech-Journalisten Ingo Dachwitz. Er hat mit dem Globalisierungsexperten Sven Hilbig ein Buch über digitalen Kolonialismus geschrieben. Untertitel wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen. Ich bin Carsten Tesch. Willkommen bei MDR Kultur.
Hallo, herzlichen Dank.
Ingo Dachwitz, ich sage ein Buch über digitalen Kolonialismus, als wäre das ein durchgesetzter, sachlicher Begriff, der eine Tatsache beschreibt. Aber ist er das eigentlich durchgesetzt oder ist es eher ein relativ neuer linker Kampfbegriff?
Ich würde sagen, es sind zwei unterschiedliche Fragen. Also durchgesetzt ist er definitiv nicht. Gerade im deutschen Diskurs kommt der Blick auf die kolonialen Ausbeutungs- und Machtverhältnisse in der Digitalisierung noch sehr zu kurz. Aber im globalen Süden, Lateinamerika, im afrikanischen Diskurs beispielsweise, spielt er durchaus eine größere Rolle. Das heißt nicht durchgesetzt, aber ein sachlicher Begriff, der eine Tatsache beschreibt, auf jeden Fall.
Und vielleicht können wir uns so einigen, dass wir sagen, digitaler Kolonialismus ist ein Frame, der Tatsachen beschreibt und Argumente liefert, die dafür sprechen, dass Tech-Konzerne und Großmächte wirklich gerade dabei sind, die Welt unter sich aufzuteilen?
Dem kann ich zustimmen, ja.
Und vielleicht klären wir gerade auch noch, dass es keine Metapher ist, dieser digitale Kolonialismus, von wegen die Tech-Konzerne unterwerfen die ganze Welt. Mhm. Nein, es geht ihnen beiden wirklich konkret um den globalen Süden, der eine neue Form von Neokolonialismus erlebt.
Genau. Was wir im Buch machen, ist eine Analyse der globalen Macht- und Ausbeutungsverhältnisse hinter der Digitalisierung, hinter dem Erfolg der Tech-Konzerne, aber auch hinter dem, was man ganz allgemein digitalen Fortschritt nennen könnte. Und wenn man sich das anguckt, sieht man relativ schnell, dass wir da nicht nur Ähnlichkeiten, metaphorische Ähnlichkeiten mit dem Kolonialismus vergangener Jahrhunderte haben, sondern echte Kontinuitäten. Und zwar auch beispielsweise entlang der bekannten Nord-Süd-Achse. Wir sehen, dass ja mächtige Konzerne auf Kosten von Mensch und Natur im globalen Süden ihre Profite und ihre Macht ausbauen. Wir sehen, dass mächtige Staaten sie dabei unterstützen und versuchen, geopolitischen Profit daraus zu schlagen, allen voran die USA und China. Und auch das ist eine Kontinuität. VerbraucherInnen hier bei uns profitieren in überwiegendem Maße davon.
Und so ist es Ihre Kernthese, die Digitalisierung setze den Kolonialismus früherer Jahrhunderte eigentlich fort. Aber ich frage mal so ganz naiv, stimmt das denn? Die großen Konzerne, die Big Five, also so Alphabet, Google, Amazon, Apple, Meta, Facebook oder Microsoft, die besetzen Afrika ja nicht wie damals die Kolonialmächte und sie haben auch keine Schiffe voller Sklaven. Mhm.
Wir sehen allerdings, dass der Kolonialismus unsere Welt bis heute prägt. So. Also gemeinhin ist ja so ein bisschen die Vorstellung, der Kolonialismus, das war eine historische Phase. Die Europäer sind vor 500, 600 Jahren ausgezogen, losgesegelt und haben die Welt unterworfen, auf brutalste Weise ausgebeutet über mehrere Jahrhunderte. Und dann endete die im 20. Jahrhundert, als die letzten afrikanischen Staaten die Unabhängigkeit erreichten. Aber was wir sehen, ist, dass der Kolonialismus die Welt bis heute prägt. Wir sehen das hier bei uns in den Gesellschaften des globalen Nordens, ganz praktisch, wenn wir in die Museen und die ethnologischen Ausstellungen gucken, aber auch, wenn wir auf den Rassismus gucken, der unsere Gesellschaften bis heute strukturiert. Aber wir sehen das auch in globalen Wirtschaftsbeziehungen, in globalen Handelsbeziehungen beispielsweise. Und zwar nicht nur bei der Digitalisierung, ne, wenn wir beispielsweise an die Arbeitsteilung denken, hinter Kleidung, wo unsere Kleidung hergestellt wird und ähnliches. Und so sehen wir es eben auch in der Digitalisierung und hier sehen wir das quasi, oder unsere These ist, wir können ja gleich über die konkreten Beispiele sprechen, dass die Digitalisierung oder die großen Tech-Konzerne diesen Neokolonialismus eigentlich fortschreiben. Sie profitieren einerseits von ihm auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen, aber sie schreiben auch diese Macht- und Weltordnung fort.
Und ich habe bewusst Ihnen, das war wie so ein kleiner Köder, als ich gesagt habe, keine Schiffe voller Sklaven, den ich Ihnen da hingehalten habe, weil Sie ja sehr stark in Ihrem Buch, in Ihrer Recherche auf die Arbeitskräfte, gerade im globalen Süden, kommen, die also hinter dieser Digitalisierung stecken. Sie nennen sie Geisterarbeiter. Was ist das für ein Begriff? Wieso? Wie kommen Sie auf diesen Begriff Geisterarbeiter?
ist ein Begriff, den wir aufgreifen von zwei US-ForscherInnen, Sidat Suri und Mary L. Gray. Die beschreiben mit dem Begriff Geisterarbeit all die unsichtbaren oder eigentlich muss man genauer sagen unsichtbar gemachten Arbeitskräfte, die hinter den Kulissen der digitalen Welt für ein reibungsloses Funktionieren der digitalen Dienste sorgen. Und Geister eben deshalb, weil sie unsichtbar sind. Sie sind wahnsinnig wichtig, sie sind essentiell eigentlich dafür, wie digitale Dienste, künstliche Intelligenz, aber auch soziale Medien heute funktionieren, aber sie werden unsichtbar gemacht, weil die Tech-Konzerne natürlich profitieren davon, dass es diesen Mythos gibt der Digitalisierung, die die Probleme von alleine löst. Jetzt gerade am Beispiel künstliche Intelligenz erleben wir es ganz stark, die soll alle unsere Probleme lösen, vom Klimawandel über den Welthunger bis zum Krebs. Und da passt es nicht, wenn man transparent machen würde, wie viel manuelle Arbeit auch dahinter steckt und dass das Erfolgsrezept gar nicht immer oder vielleicht nicht ausschließend geniale Erfindungen sind, sondern eben auch ganz handfeste materielle Ausbeutung von Arbeitskräften.
Und können wir das nochmal ein bisschen konkretisieren, dieses unsichtbar machen, das klingt ja schnell immer, also wenn man es so, ich sag mal, pauschal benutzt, dann klingt es schnell nach irgendeiner Art von Verschwörung. Also was meinen Sie mit unsichtbar machen? Warum, damit hängt ja dann auch der Begriff zusammen, warum Sie da eben auch Geisterarbeiter sagen und nicht einfach Niedriglohnsektor?
Es ist ein Niedriglohnsektor, es ist ein globales Prekariat entstanden, das die Digitalisierung für uns am Laufen hält, von denen eben der überwiegende Teil im globalen Süden arbeitet. Aber es sind eben auch GeisterarbeiterInnen, weil so nicht wenig darüber bekannt ist. Die meisten Leute fallen aus allen Wolken, wenn ich ihnen erzähle, welchen Anteil beispielsweise junge ArbeiterInnen in Nairobi, in Kenia hatten, dass ChatGPT so erfolgreich werden konnte. Und wir sehen, dass diese Branche, dieser Outsourcing-Sektor im Tech-Bereich, diese Firmen arbeiten ganz bewusst mit Schweigeklauseln in den Verträgen. Das heißt, die ArbeiterInnen dürfen nicht darüber sprechen. Wir sehen das erst seit ein paar Jahren, dass es da WhistleblowerInnen gibt, die sich trauen, die schlechten Arbeitsverhältnisse, die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse auch transparent zu machen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und es fängt schon bei der Zahl an. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen in diesem Sektor arbeiten. Die Weltbank schätzt, etwa 130 bis 450 Millionen Menschen könnten sogenannte Online-Gig-Work machen, also diese in diesem Niedriglohnsektor arbeiten. Das können wir nicht genau beurteilen, weil die Outsourcing-Firmen und die Outsourcing-Plattformen, über die diese Leute beschäftigt werden, keine Transparenz darüber herstellen. Auch die großen Tech-Konzerne nicht. Wir haben sie für das Buch alle gefragt. Ne?
Und 130.000 bis 405, genau, da war der Fehler schon drin, den ich im Kopf hatte. Ich hatte nämlich so ein Autovervollständigen im Kopf. Sie kennen das ja auch, wenn man so eine Zahl anfängt, 130, ging bei mir 1.000 weiter und dann
130 Millionen.
Und dann sagt nämlich 130 bis 450, war ich immer noch bei 1.000, da sagen 7 Millionen. Interessanter Punkt. Jetzt auch der Versprecher hat es auch noch enthüllt. Und so ist es in Ihrem Buch, was Sie beschreiben, tatsächlich ja konkret. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Also ChatGPT, lassen Sie uns erstmal noch bei der Bilderkennung, KI-Training zur Bilderkennung bleiben, weil ich glaube, da ist es besonders eindrücklich, wie das funktioniert. Also wie diese riesigen Bilddatenmengen entstehen, die hinter dieser Flut von KI-generierten Bildern stehen, die ja gerade durch die digitale Welt rollt. Wieso ist das ein gutes Beispiel auch für diese These vom digitalen Kolonialismus?
Genau, also wir erleben ja gerade einen sehr großen KI-Hype, wobei man eben konkreter sagen müsste, das ist eine sehr, sehr limitierte Form von künstlicher Intelligenz, die sogenannte generative künstliche Intelligenz, und die beruht eben auf Machine Learning-Modellen, sodass dann Chatbots beispielsweise entstehen oder eben auch Bildgeneratoren, ne, oder auch Bilderkennungsalgorithmen. Die werden mit großen Datenmengen gefüttert. Ich vereinfache es jetzt mal. Ja. Der Bilderkennungsalgorithmus weiß nicht von alleine, auch nicht, wenn er mit Daten gefüttert worden ist von alleine, was eine Katze ist, kann die nicht von alleine erkennen, sondern der muss das beigebracht bekommen, muss also Bilder von Katzen bekommen, sehr, sehr viele Bilder von Katzen gefüttert bekommen. Und diese Daten, diese Bilder müssen mit den richtigen Metadaten versehen sein. Da muss die Information beistehen, das ist eine Katze. Und das passiert wirklich ganz händisch. Leute sitzen entweder bei sich zu Hause vorm Computer oder in einem großen Großraumbüro bei einer Outsourcing-Firma, sehen Bilder von Katzen oder auch von Straßenszenen für selbstfahrende Autos und markieren händisch die Gegenstände, die sie suchen sollen in den Bildern. Nehmen teilweise wirklich mit der Maus das Bild von der Katze, machen einen Umriss um diese Katze und packen dann das Label Katze da dran. Und so bekommt der Algorithmus, der Bilderkennungsalgorithmus, das beigebracht. Großer Treiber dieser Entwicklung, genau, hat es gerade schon kurz gesagt, ist die Entwicklung von selbstfahrenden Autos. Die müssen ja wahnsinnig viel erkennen können und auseinanderhalten können. Das heißt, die müssen sehr, sehr viele, eine sehr große Datenbasis haben und müssen, deshalb sind wir wirklich sehr, sehr viele Menschen damit beschäftigt, Straßenszenen zu annotieren. Datenannotation nennt man diesen Schritt in der Wertschöpfungskette von künstlicher Intelligenz. Wir haben mit einem Forscher gesprochen, der sehr viel Feldforschung gemacht hat, Adjo Dinica von der Universität Bremen, der in Subsahara-Afrika viel unterwegs war. Der sagte, der hat dort einen Datenarbeiter getroffen, der ihm alle Straßen Hamburgs auswendig erzählen konnte, weil er eben Tag ein, Tag aus sich Straßenszenen aus Hamburg angucken musste und dann Straßenschilder markieren musste und annotieren musste und ähnliches.
Und so kann man also das auf jeden Fall schon aus diesem Gespräch mitnehmen, wenn man also irgendwo in nächster Zeit mal irgendwie von AI-Slop und so hört, also von diesen riesigen Mengen gerade von künstlich generierten Bildern, dass da eben jedes Element von diesen neu zusammengesetzten Bildern irgendwann mal ein menschliches Auge gesehen hat, ne?
Das ist nicht ganz richtig, weil es durchaus auch Datensätze gibt, sozusagen, die schon vorher, wo sozusagen schon Metadaten mit dabei waren, die aus dem Internet gescrapt wurden beispielsweise. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, würde ich mal sagen, dass sozusagen da ein Teil manueller Arbeit im Rahmen dieser Wertschöpfungs- oder ja, man kann eigentlich sagen, Lieferkette der künstlichen Intelligenz dann stattgefunden hat.
Und was ist mit Text? Da kann ich mir weniger vorstellen. Also wir waren eben schon bei ChatGPT. Brauchen so Large Language Models auch solche Massen an Geistesarbeitern, an Geister? Das ist ein schöner Unterschied auch noch gewesen, ja? Das ist jetzt auch nochmal entlarvt.
Geistesarbeiter.
Genau, ja, weil sie ja auch sagen, dass viele von denen, die da als Geisterarbeiter arbeiten, ja auch Hochschulabschlüsse haben im globalen Süden. Also Geistesarbeiter sind, die als Geisterarbeiter arbeiten. Mhm.
Genau, es gibt Untersuchungen der International Labour Organisation, der UN dazu. Die haben sich das beispielsweise für Kenia und für Indien angeguckt. Ein wahnsinnig großer Anteil der Menschen, die sozusagen diese Arbeit für KI machen im Hintergrund über outgesourcete Firmen, ich glaube 96% in Indien haben einen Hochschulabschluss. In Kenia ist die Zahl ein bisschen geringer, aber trotzdem mehr als 50% dieser Menschen sind gut ausgebildet und hatten sich auch Hoffnung gemacht, dass sie sozusagen durch einen Job im Tech-Bereich auch ihren Lebensumständen der Armut entkommen können. Aber sorry, jetzt schweife ich ein bisschen ab.
Ich habe das im Auge. Zurück zu ChatGPT und was, also warum dort auch Massen von Geisterarbeitern beschäftigt werden.
Genau, man kann das ist wirklich ein schönes Beispiel, weil man es da sehr konkret machen kann. ChatGPT begeistert ja viele Menschen, ne, weil sie das Gefühl haben, sie haben es da mit einer echten Intelligenz zu tun. ChatGPT kann irgendwie Gedichte schreiben, man kann mit ihm mit diesem Chatbot über den Sinn des Lebens philosophieren.
Man kann sich verlieben in Chatbot, also gibt es ja immer mehr diese Beispiele, ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber diese Geschichten grassieren ja auch gerade. Ja,
genau, und das Faszinierende oder eines der Erfolgsrezepte von ChatGPT ist auch, dass der Chatbot weiß, was er nicht sagen soll. Sie werden, wenn sie sich mit dem unterhalten, nicht von ihm beleidigt werden. Sie werden keine gewalttätigen Inhalte zu sehen bekommen, auch keine pornografischen Inhalte. Und das ist eigentlich ja faszinierend, weil ChatGPT mit sehr vielen Daten aus dem Internet gefüttert worden ist. Und wir wissen, wie das Internet aussieht. Das heißt, da mussten ArbeiterInnen Datensätze aufbereiten, die ChatGPT bzw. dem Sprachmodell dahinter, GPT-4, explizit beigebracht haben, was diese Inhalte sind. Und dazu mussten sie wirklich ganz konkret Texte lesen, Tag ein, Tag aus, lange Texte mit eben solchen Inhalten. Gewalttätige Inhalte, Kindesmissbrauch, Sodomie, Hinrichtung, Selbstverletzung und ähnliches, solche Texte. Und die mit Labels versehen sozusagen, damit der Algorithmus das lernt, was diese unerwünschten Inhalte sind. Und die ArbeiterInnen sagen, sie sind alleingelassen worden mit dieser traumatisierenden Tätigkeit, die dafür tätig war. Wir haben mit einem Teamleiter gesprochen, der bei einer Outsourcing-Firma in Nairobi in Kenia tätig war. Und der sagt eben, die hatten uns versprochen, diese Outsourcing-Firma, dass wir sogenannte Wellness-Sessions, Wellbeing-Sessions bekommen. Also, dass es da psychologische Unterstützung gibt. Das war im Alltag aber kaum so. Die ArbeiterInnen berichten eben, sie sind alleingelassen worden damit. Plus die ohnehin schwierigen Arbeitsbedingungen, schlecht bezahlt, weniger als $2 die Stunde, so berichten sie es, keine Alters- und Krankenvorsorge, enorme Überwachung am Arbeitsplatz, die Knebelverträge, eine Kultur der Angst, so schildern sie es, dass sie gar nicht drüber sprechen durften, auch nicht mit den Familien drüber sprechen durften, was sie machen und auch sich nicht mit KollegInnen austauschen könnten und Union-Busting, also das Vorgehen dieser. Es gibt eigentlich keine große Outsourcing-Firma im Tech-Bereich, wo es nicht Vorwürfe von ArbeiterInnen-Skandale gibt, weil die Firmen, sobald die ArbeiterInnen angefangen haben, sich zu organisieren, sie entlassen, dagegen vorgehen, also gegen gewerkschaftliche Organisationen vorgehen.
Das wäre
und teilweise also auch das kommt auch noch hinzu, auch noch hinzu, teilweise auch unter, so berichten die ArbeiterInnen, aber inzwischen auch diverse Studien, auch unter Vorspielung falscher Tatsachen in diese Jobs gelockt worden. Da steht dann nicht, du machst eine traumatisierende Tätigkeit. Du musst Datenannotationen mit gewalttätigen Texten machen, die du Tag ein Tag auslesen musst, sondern oft sind die Stellenausschreibungen dann sehr vage. Und da steht, du machst irgendwas in IT oder Systemadministration oder ähnliches. Mehrere ArbeiterInnen berichten, dass sie hinters Licht geführt worden sind oder eigentlich, dass es systematisch passiert, dieses hinters Licht führen.
Und da muss ich Ihnen also auch nicht mit einer, das ist eigentlich schon entkräftet, also mit so einer eher neoliberalen Entspanntheit kommen, so von wegen, naja, das sind halt alles Varianten von New Economy, Plattform Economy, Angebot und Nachfrage kommen da auf disruptive Weise zusammen, eben über Microwork-Plattformen oder eben diese BPO, diese Business Process Outsourcing-Firmen. Aber anders gefragt, es sind ja trotzdem immer auch noch Jobs. Also die Menschen brauchen diese Jobs, die Familien ernähren. Was würden die Menschen, die Sie als Geisterarbeiter bezeichnen, was würden die denn machen, wenn sie diese Jobs nicht hätten?
Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Ich finde eine andere Frage eigentlich relevanter. Also warum, also...
Aber es wäre schon schön, wenn Sie auf die Frage antworten, auch wenn sie mir selber nicht so richtig schmeckt. Ich suche einfach die andere Seite dort und will Ihnen nicht einfach nur fasziniert, sondern kritisch zuhören.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es die Lebensbedingungen der Menschen in vielen dieser Staaten, in den ehemaligen Kolonien sind, die wirtschaftlich schwierig sind sozusagen. Viele der Staaten, wo die Outsourcing-Branche boomt im Tech-Bereich, sind Länder mit grassierender Arbeitslosigkeit, gerade Jugendarbeitslosigkeit, auch teilweise noch große Hungerprobleme. Das heißt, es sind menschenunwürdige Lebensbedingungen, übrigens in vielen Fällen auch ein Produkt des Kolonialismus der Europäer, die ja oft keine wirtschaftlich lebensfähigen, allein lebensfähigen Staaten hinterlassen haben, sondern die Wirtschaft in den Kolonien einzig und allein auf ihre Bedürfnisse in den Metropolen ausgerichtet haben, die Rohstoffe rausgezogen haben, die Arbeitskräfte ausgebeutet haben, sodass Staaten hinterblieben sind, die bis heute zu kämpfen haben, auch immer noch teilweise ja mit den Konflikten, die durch die Grenzziehung, die willkürlichen der Kolonisatoren entstanden sind, zwischen Ländern, aber auch eben zwischen Menschen, die rassistische sozusagen Teilung, die sie eingeführt haben. So, das heißt, wir haben echt problematische ökonomische Lebensbedingungen und die zwängen die Menschen in diese Arbeitsverhältnisse. Und man kann jetzt natürlich sagen, ja gut, dann haben sie immerhin einen Job, $2 die Stunde ist besser als nichts. Aber ich finde, die angemessenere Frage ist, warum gehen wir davon aus, dass für bestimmte Menschen es in Ordnung ist, dass sie in problematischen, prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten und nicht die Frage danach stellen, wie sähen denn eigentlich die Arbeitsverhältnisse aus, dass diese Menschen ja gut über die Runden kommen, vernünftig leben können. Das sagen die ArbeiterInnen übrigens auch. Die beschweren sich nicht, dass sie diese Arbeit machen müssen. Teilweise sind sie auch sehr stolz darauf, sagen auch, wir müssten hier eigene Skills entwickeln und so weiter und würden eigentlich gerne mehr Anerkennung dafür haben. Aber die Arbeitsbedingungen müssten fairer sein. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist, wenn wir Tech-Konzerne haben, die Milliardenprofite machen, Meta allein im letzten Jahr $60 Milliarden, Microsoft $88 Milliarden Gewinn, wir sprechen nicht von Umsatz, sondern das, was am Ende übrig geblieben ist, Google $100 Milliarden im letzten Jahr. Warum können diese Konzerne nicht ein bisschen ihres Geldes investieren, um für lebenswürdige Arbeitsbedingungen zu sorgen, die Menschen, die einen so wichtigen Anteil haben an dem Erfolg ihrer Plattform, ihrer digitalen Dienste, ihrer KI-Anwendung. Content-Moderation ist ja noch so ein weiteres Beispiel, wo wir eine ähnliche Dynamik sehen. Warum können diese Konzerne nicht dafür sorgen, dass die faire Jobs schaffen?
Haben Sie eigentlich schon gesagt, digitaler Kolonialismus, wer dieses Konzept eigentlich entwickelt hat?
Nee, habe ich noch nicht gesagt. Digitaler, das ist aber für uns sehr wichtig, dass wir mit unserem Buch versuchen, dieses Konzept in den Diskurs in Deutschland zu bringen und auch diese Analyse in den Diskurs in Deutschland zu bringen. Aber dass es nichts ist, was Sven Hilbig und ich uns ausgedacht haben, sondern es gibt eben eine lange Tradition, 10, 15 Jahre ForscherInnen, AktivistInnen aus dem globalen Süden, die diese Analyse vorangebracht haben und seitdem eben den digitalen Kolonialismus kritisieren. Es ist auch kein abgeschlossenes Konzept. Es gibt jetzt nicht das eine abgeschlossene Konzept. Die einen interpretieren es etwas offener, die anderen interpretieren andere Teile dazu. Wir haben jetzt unsere Deutung dafür vorgelegt.
Genau. Und wenn man jetzt soweit ist, dass man sagt, okay, ich folge Ihrer Argumentation, ich sehe diese Tatsachen, ich sehe auch diese Einordnung, also dass man sagt, okay, also Großmächte, Tech-Konzerne sind wirklich dabei, die Welt neu aufzuteilen. Eigentlich ähnlich wie damals bei, weiß ich, Kongo-Konferenz vor 140 Jahren in Berlin. Also wenn man diesen ganzen Gedankengang mit Ihnen mitgeht, dann bleibt ja irgendwann, steht man vor der Frage, ja und wie nun weiter? Was gibt's vielleicht an anderen Entwicklungen? Was gibt es an Alternativen? Wo gibt es Widerstand gegen diesen digitalen Kolonialismus?
Also das versuchen wir auch im Buch stark zu machen, dass es die ArbeiterInnen, wir sprechen jetzt ja nur wirklich über einen Teilbereich des digitalen Kolonialismus. Ne? Wir könnten noch lange sprechen über andere Bereiche, wenn wir über die Rohstoffe
Rohstoffbeziehungen und so, da liegt es besonders auf der Hand. Also weiter die Frage nach wo gibt es den Widerstand gegen den digitalen Kolonialismus?
Den gibt es an ganz vielen Stellen, weil sich eben die Menschen, die direkt davon betroffen sind, die direkt darunter leiden, es auch sich nicht leisten können, sozusagen zu resignieren. Wir sehen, dass es beispielsweise mehr und mehr ArbeiterInnen gibt in der Branche, die die Arbeitsverhältnisse öffentlich machen, die auch den Mut haben zu sagen, wir treten als Whistleblowerin in Erscheinung, sprechen über die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen. Es gibt tolle Projekte wie das Data Workers Inquiry, an dem beispielsweise die TU Berlin beteiligt ist, die die Geschichten auch dieser ArbeiterInnen selber erzählen lassen in unterschiedlichen medialen Formaten. Das heißt, da kann man sich die Erfahrungen von DatenarbeiterInnen in Syrien angucken oder einen Comic angucken, das DatenarbeiterInnen in Kenia gemacht haben. Und gerade wenn wir beim Beispiel Kenia bleiben, da gibt es sehr interessante Gerichtsverfahren auch, weil jetzt nämlich sich eben TecharbeiterInnen, Content-Moderatoren in der Stelle an erster Linie zusammengetan haben und Meta und die Outsourcing-Firma Sama verklagt haben und gesagt haben, wir bezeichnen unsere Arbeitsverhältnisse, die sprechen teilweise auch wirklich von moderner Sklaverei und wir wollen, dass der große Konzern Meta dafür Verantwortung übernimmt. Meta stellt sich auf den Standpunkt, dass sie ja nur Auftraggeber sind, ne? Verantwortlich sind die Outsourcing-Firmen und sie sind ja gar keine Arbeitgeber. Wenn das Verfahren Erfolg hätte, dann könnte das aber weitreichende Folgen haben, wenn nämlich festgestellt würde, dass es in dieser in der Wertschöpfungskette von künstlicher Intelligenz auch keine Möglichkeit gibt, durch Outsourcing die Verantwortung wegzuschieben von sich, sondern dass auch ein Konzern wie Meta Verantwortung trägt und übernehmen muss als Arbeitgeber für faire Arbeitsbedingungen. Das heißt, diese Kämpfe gibt es. Es bilden sich Organisationen, die Data Labels Association beispielsweise, die kann man auch unterstützen. Da können wir hingucken und solidarisch sein.
Der Tech-Journalist Ingo Dachwitz im MDR Kulturdiskurs, das Buch, das er zusammen mit dem Globalisierungsexperten Sven Hilbig geschrieben hat, heißt Digitaler Kolonialismus, wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen. Das war in diesem Jahr für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert, ist im Verlag CH Beck erschienen, hat 351 Seiten. Ingo Dachwitz, Dankeschön.
Ich danke.
MDR Kulturdiskurs gibt's online in der ARD Audiothek und auf mdrkultur.de.
Alle Lesungen, Hörspiele und Features von MDR Kultur in der ARD Audiothek gibt's auf einen Blick. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter mdrkultur.de.